Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Caro Corneli.
Tagchen. Ja, es ist mir in meiner Heimatstadt Berlin etwas aufgefallen, das eigentlich so ähnlich wie Street Art funktioniert. Ich nenne das mal Girlfriend-Prosa. Also Sprüche, die draußen an Wänden und auf Tafeln und so stehen. Und hier kommt jetzt nur für Sie meine Top 3. Auf einer Tafel an einem italienischen Feinkostgeschäft habe ich kürzlich gelesen: Meine Frau ist eine raffinierte Mischung aus Brandstifter und Feuerwehr. In einem ganz anderen Stadtbezirk hatte jemand mit dem Finger in die Dreckschicht auf einer Heckscheibe von so einem parkenden PKW geschrieben: Ich wünschte, meine Freundin wäre so schmutzig wie dein Auto. Und jetzt zu meinem Lieblingsspruch auf einer Angebotstafel vor einem Spätkauf in Berlin-Friedrichshain, also wieder anderer Bezirk, steht gerade jetzt in der heißen Jahreszeit geschrieben: Wir haben Drinks so kalt wie das Herz von deiner Ex. Und da war ich so begeistert und dachte, ja, Girlfriend-Prosa, bitte mehr davon. Nun zu meinem Gast von heute. Er ist irgendwie ein Tausendsasser, Luftikus, Hans Dampf in allen Gassen. Einer, der mir immer wieder an Orten über den Weg gelaufen ist, wo man ihn, naja, logischerweise nicht erwartet hätte. Kyrill Tuschi, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die schnelle Einladung.
Ja, zu diesen Orten, ne? Einmal haben wir uns zum Beispiel am Flughafen von Chicago getroffen, vollkommen zufällig. Und ich war mit einer Freundin unterwegs und wir hatten irgendwie kein Geld und da hast du uns total unumständlich $100 geborgt. Das mag jetzt 10 Jahre her sein. Hast du die Kohle je wiederbekommen?
Ja, von euch und eine Pizza dazu.
Das habe ich irgendwie verdrängt. Also das Geld kam zurück, das ist gut. Du bist ja Filmregisseur eigentlich, sowohl von Dokumentationen als auch von Spielfilmen. Du hast Philosophie studiert und Theaterwissenschaften. Weit gereist bist du auch und heute zu mir ins Studio. Als wir uns das allererste Mal getroffen haben, ne, das war eine Begegnung, da war ich, glaube ich, 16 Jahre alt, maximal, vielleicht 17. Und du hast mich und eine Freundin auf einer, andere Freundin, auf der Straße angesprochen. Und wenn ich daran zurückdenke, fällt mir nur noch der Fakt ein, dass wir sozusagen uns da zu dritt begegnet sind. Aber was eigentlich passiert ist, weiß ich nicht mehr. Erinnerst du dich an dieses Aufeinandertreffen?
Ja, sehr genau. Und ich glaube, ihr wart schon 20 und es war im Café Hackbarz. Und ich war in der Zeit, habe ich nicht mehr Kafka-Filme gemacht, sondern Musikvideos, weil das Ende der 90er noch toll war und die Budgets noch höher waren und es überhaupt noch Musikvideosender gab, wo man so tolle Kurzfilme mit Musikkontext auch zeigen konnte. Und da habe ich euch gefragt, ob ihr mitmacht im Musikvideo.
Haben wir mitgemacht?
Nee, die Plattenfirma hat dann, ja, hat gesagt, wir machen das mit anderen. Und dann habe ich erstmal einen Konflikt gehabt mit einer Plattenfirma.
Unseretwegen?
Ja.
Wow, siehst du, das ist alles weg. Das ist alles weg. Ich wünschte, jemand hätte seinerzeit mitgefilmt oder überhaupt, dass man vielleicht mal so mitfilmt, damit man so ein Backup hat, damit man sagen kann, Moment, ich guck mal eben in die Erinnerung rein, wie das eigentlich gewesen ist. Weil es ist wirklich interessant, dass das völlig verschwunden ist. Na gut, aber das ist jetzt dann eben auch 20 Jahre her, ne?
Ja.
Schön, dass du da bist, Kyrill.
Vielen Dank, vielen Dank.
Du hast eine große neue Leidenschaft. Das heißt, ganz neu ist sie auch nicht. Du bist ja schon ein paar Jahre dran an der Materie, aber immer noch genauso begeistert. Ich traf dich auch wiederum ganz zufällig in der S-Bahn-Linie 7, das lass es 3 Jahre her sein oder 4. Und da hast du erzählt, Virtual Reality ist dein neues Ding. Virtual Reality-Brillen gibt es ja auch. Ne? Meine Tante Lilo, die ist 72, die hört uns heute zu. Kannst du, was das ist, ganz kurz erklären, dass sie es auch versteht? Hallo Lilo, pass gut auf.
Ja, also VR, Virtual Reality, ist kann man machen mit einer Brille, aber auch mit dem iPad, ist, dass du wirklich an Orte live gehen kannst, die es so nicht gibt. Weil zum Beispiel Film ist ja, da fängt was an, du springst in Wasser rein und gehst wieder raus. Das kannst du auch in der Zeit nicht verändern. Bei VR bist du wie auf dem Theater oder im Leben wirklich bei der Sache dabei, siehst und hörst aber was ganz anderes.
Du stehst mittendrin, es ist vor dir, hinter dir und neben dir auch.
Genau. Und das Tolle ist, und ich habe früher auch Theater gemacht, dass es eher was in Richtung Theater ist oder Therapie oder Performance, weil du wirklich an Orten bist, die du so noch nie gesehen hast. Und deswegen habe ich mich auch nach 25 Jahren Film in VR verliebt, weil ich erstmal wieder Sachen ganz neu erleben konnte, wie das erste Mal Schnee sehen mit drei oder das erste Mal. Mhm. Oder ich war dann plötzlich auf einem Mondmeteorit und habe Gänsehaut bekommen. Wirklich Gänsehaut. Und ich war in so einem Ei drin, konnte mit meinen Händen von innen wie das Ei aufklopfen und plötzlich war ich im Weltall und habe echt Gänsehaut bekommen.
Also du warst in dem Ei und dann hast du das Ei aufgeklopft, ja. Und dann warst du im Weltraum.
Ja.
Um Gottes Willen.
Und das ist echt irre. Und sowas hatte ich halt noch nie seit Film. Film ist ja auch eine Zauberkiste. Mhm. Aber weiß ich mittlerweile, wie der Hase läuft. Und das ist auch toll. Du kannst auch Leute bezaubern. Du kannst auch Neues erfahren lassen. Aber es ist sehr viel, also ich weiß jetzt, wie das geht. Und bei VR habe ich gedacht, wow, da möchte ich weitergehen.
Ja.
Und das andere Ding ist, dass du auch gemeinsam, das hat mich am meisten überzeugt, wenn du mit jemand zu zweit an unbekannte Orte gehst, wird der unbekannte Ort weniger unbekannt, weil du einen Zeugen mit dir hast.
Ja.
Und dadurch wird sogar das absolut Unglaubwürdige, der letzte Drogentrip wird plötzlich glaubwürdig.
Es ist dann natürlich kein echter Drogentrip, sondern nur etwas, das sich vielleicht so anfühlt, weil man wirklich mittendrin steht.
Genau.
Jetzt hast du gerade gesagt, zu therapeutischen Zwecken kann man VR, also virtuelle Realität, einsetzen. Wie muss ich mir das vorstellen? Kannst du da ein Beispiel machen?
Das, also gerade VR in Richtung von Traumaforschung wird das schon länger benutzt. Also stell dir mal vor, du bist im Krieg traumatisiert als Soldat,
mhm,
und du kannst dann nochmal in den Irak fliegen, quasi virtuell mit einem Psychologen,
ja,
um ein Trauma, was du erfahren hast, wieder zu erleben mit einem Schutz, aber
ja,
ohne da wirklich hinfliegen zu müssen.
Ja.
Also generell kann man sagen, alle Sachen, die sehr gefährlich sind, die sehr, sehr teuer sind, sind sehr gut für VR, weil du eben in einem sicheren Umfeld an echt mit großen Emotionen und großer Haptik auch an bestimmte Orte wieder zurückgehen kannst.
Ich stelle mir sofort vor, dass man, und da gibt es ja auch viele Filme, die das als Thema aufgreifen, man kommt abends gestresst nach Hause und statt sich ein Bier aufzumachen und einen Fernseher anzumachen, setzt man sich seine Brille auf und will da vielleicht gar nicht mehr raus. Hast du das schon mal erlebt, dass sozusagen echte Realität und virtuelle Realität so komisch ineinander schwimmt, dass du sagst, nein, ich möchte hier in diesem Raum bleiben. Ich will nicht wissen, was da draußen ist.
Ja, also ich persönlich so noch nicht, weil die Dinger waren bis vor 2 Jahren noch sehr schwer mit Kabel und das war nur für Irre und Nerds eigentlich was oder für Profis was zu haben. Jetzt werden sie immer leichter und bald kommt auch eine große Firma, wo wir auch alle Handys haben, mit einem Headset, was so aussehen wird wie eine Ray-Ban auf dem Markt.
Mhm.
Und dann wird es wirklich schwer sein, zwischen Wahrheit und oder Realität und gefakter virtueller Realität zu unterscheiden. Und natürlich, es gibt ja auch mehr Serien, die genau das thematisieren. Und mich wundert es schon, dass alles eher dystopisch immer ist. Dass immer,
ja,
gezeigt wird, dass solche neue Technik eigentlich nur in einer Abhängigkeit endet. Und da habe ich auch einen Ehrgeiz, dass wir Sachen erschaffen, die eher soziale Interaktion fördern, als sie verhindern.
Ja, weil komischerweise mein allererster Impuls ist irgendwie so eine Art Schiss. Ja, und dass man da nicht mehr weg will oder ne, dass man tatsächlich, wie du sagst, Abhängigkeit sowas entwickelt. Aber du hast natürlich recht, nur weil einem das gefährlich vorkommt, heißt es nicht, dass man da nicht lang gehen darf, weil, naja, macht man es nicht selber, entwickelt es ein anderer. Also.
Aber das ist interessant, dass du Tschüss sagst, weil genauso wie mit Drogen oder Sex oder anderem, wo man sich verlieren kann, hat man auch Schiss, die Kontrolle zu verlieren. Und das ist bei VR ähnlich, weil es so real ist.
Mhm.
Und wir hatten auch manchmal so, wenn wir auch zum Geld verdienen, so Kunden von Firmen oder wir hatten Firmen als Kunden.
Mhm.
Und die CEOs, die ganz wichtigen Leute, haben immer Angst gehabt, die Dinge aufzuziehen, weil dann ihre Untergebenen sie in einer schwachen Situation haben sehen können.
Mhm.
Also es geht wirklich auch um Kontrollverlust, eine Möglichkeit vom Kontrollverlust.
Ja.
Was natürlich dann wiederum nicht stimmt, weil du kannst jederzeit die Brille abnehmen und bist wieder zurück. Und das ist der große Unterschied.
Du hast ja eine mitgebracht, ich würde sie gerne mal kurz aufsetzen und einfach mal gucken, was mit mir passiert. Ach so, da muss ich mir den Kopfhörer dann abnehmen. Ja. Und jetzt wage ich es mal. Ich trage die Brille auf meinem Kopf und bin... What? Okay, also das über mir ist so eine Art Himmel. Ich rede wahrscheinlich sehr laut jetzt, ne? Weil ich in so einem riesigen Raum bin. Also das über mir ist so eine Art Himmel. Da ist halt super in der Mitte so eine Art violetter Mond. Und dann sind hier Lautsprecherboxen. Aber die hat einer kaputt gemacht. Warum denn? Kannst du die wieder ganz machen? Kannst du da, kann ich die ganz machen? Ja. Achso, jetzt sehe ich dich natürlich auch nicht mehr. Und da sind die Pyramiden von Gizeh. Oh, was ist das? Was sehe ich hier? Hast du das programmiert?
Das ist eine Software, die quasi jegliche VR-Erfahrung zu Hause an dein Heim automatisch anpassen, weil es gibt bisher noch, wenn du sowas machst zu Hause, rennst du oft in deine Wand oder wie du jetzt, wie du es machst, in den Tisch rein und zerstörst deinen Fernseher. Und mit der Software kannst du dann einfach, Sync Reality heißt das, kannst du dann, wird automatisch jede Meditation oder andere App wird dann an deine Wohnung angepasst.
Ich will es auch wirklich nicht wieder abnehmen. Ich würde hier gerne bleiben. Und dass du einfach nach Hause gehst und ich bleib hier in diesem Milchstraßen-Fake-Universum mit dem violetten zentrierten Supermond. Ich raste aus. Kyrill, ich komm zurück. Ich komme jetzt wieder zurück zu dir.
Willkommen zurück.
Kyrill Tushy ist heute mein Gast. Unter anderem hast du uns ein Foto mitgebracht, das dich als Kind zeigt in einem Sommer. Ist das richtig?
Ja.
Lustigerweise, ich beschreibe mal, was wir da sehen. Der Mann da auf dem Foto muss dein Vater sein. Er sieht exakt aus wie du. Das ist ja verrückt. Und dann sehen wir zwei Kinder. Ich nehme an, das pummelige Kind bist du. Ach nee, das ist nur ein Kind. Das andere ist, die ist deine Schulter. Pummelige Schulter. Und daneben bist du. Und da hinten hängt ein Bild mit so einem, wer ist das auf dem Plakat?
Mao.
Natürlich ist es Mao, klar. Ja, sag mal ein bisschen was über das Bild. In welchem Jahr ist das und was fand da gerade statt?
Das war 71 und ich habe das Bild deswegen ausgewählt, weil ich bereite auch gerade einen Film über meinen Hippie-Kinderladen vor und da war auch meine Kindererinnerung, dass alles, was wir gemacht haben, politisch war. Ich weiß auch noch eine ganz frühe Erinnerung, dass ich auf der Schulter meines Vaters war und wir dann wie so Ho Ho Chi Minh gerufen haben und alles sehr so. Also das Private war politisch und das Politische war
auch
ein
politisch,
Muss.
Ja.
Genau, ein Muss für jeden. Mein Cousin, der hat immer die ganzen Bagger, die Plastikbagger gehabt. Und dann wurde diskutiert, warum er so kapitalistisch sei. Also es wurde jede Wendung und jede Aktion von den Kindern analysiert und die Eltern natürlich dafür schuldig gemacht, dass sie Spießer oder Bourgeois oder Kapitalisten wären. Und
ja.
wie man das bekämpfen könne.
Kyrill, vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Was ist denn ein Kinderladen?
Also Kinderläden sind eigentlich nur sowas wie Kindertagesstätten oder Kitas, aber selbst organisiert. Und die kamen aus verschiedenen Gründen, wurden sie Ende der 60er aufgebaut und gegründet. Hier in Berlin war es so, während der Schah-Demonstration hat der SDS, der Sozialistische Deutsche Studentenbund, wollten die auch alle zu der Veranstaltung. Aber die jungen Mütter, hatten niemand, der sich um die Kinder kümmert, also haben sie es selber organisiert. Bei uns war es auch so, die Not, dass wir keinen Ort und keine Bezugsperson haben. Und der Name an sich kommt auch daher, weil so viele kleine Krämerläden pleite gingen, dass sie dann im Parterre, im Erdgeschoss, diese übernehmen konnten und dort die Kinder reintun konnten. Wir haben als Kinder natürlich gedacht, werden die Kinder verkauft und gefressen?
Ja.
Aber nein, es wurde einfach nur freier Raum benutzt. Und natürlich, du hast mir auch erzählt in der Zeit in der DDR, dass ihr genauso wie in den 50ern auch noch zusammen auf den Topf musstet.
Ja.
Und Mittagsschlaf und so.
Ja.
Das war natürlich auch ein Impetus der Eltern oder ein Ziel der Eltern, gegen die Nazi-Eltern, gegen die Spießereltern etwas Neues zu machen und keinen Zwangsmittagsschlaf, sondern freiere Erziehung.
Kinderladenkinder durften doch die Wände anmalen, oder?
Na, wir haben nicht nur, wir haben auch die Fenster im ersten Kinderladen eingeschmissen.
Das hättest du mal probieren müssen bei uns. Das hätte so einen großen Ärger gegeben.
Und mit Essen rumgeschmissen und da haben die Eltern gesagt, nee, dann gucken wir mal, bis es ihnen kalt ist. Dann werden sie ja sehen, dass es, also es war diese Art von Try and Error. Und das versuche ich gerade zu recherchieren, was es sozusagen für Folgen hat für uns. Und für mich war das sehr gut, alles gut, weil ich ein Einzelkind bin. Da war dieser chaotische Schutz der Kinder gut für mich und ich war nicht diesen neurotischen Eltern so lange ausgeliefert.
Gibt es irgendeine Grenze, wo man gesagt hätte, nein, Kyrill, du nimmst jetzt keine Pistole in die Hand, das möchten wir nicht?
Erstmal gab es sie nicht, weil die Eltern ja so mit sich selbst beschäftigt waren. Die haben dann über Liebe oder Revolution gesprochen und wir haben im Hintergrund, hat meine Mutter, das war die erste Erinnerung, als wir den Kinderladen neu gemietet haben, wie im Hintergrund wir Kinder dann so aus dem Müll so Metall und Holzplanken sammelten und uns auf gegenseitig auf den Kopf hauten und die Mütter aber weiter über die Revolution sprachen. Und das war aber, das muss man auch nicht übertreiben, es war die ersten 2-3 Jahre so radikal und dann wurde es auch, weil am Anfang haben die Eltern selber als Bezugsperson gearbeitet. So hieß es auch zum Beispiel, ich weiß, heißt, ja, für mich ist es ein natürlicher Begriff Bezugsperson, aber in der heutigen Zeit benutzt den niemand. Und später gab es professionelle Betreuer.
Ja. Jetzt treibt dich unter anderem die Frage um, wäre ich ein besserer Mensch geworden, wenn ich nicht den Kinderladen besucht hätte? Haben deine Recherchen dazu schon was ergeben?
Ja, die Frage ist ja noch nicht beantwortet, aber ich glaube, ich bin sehr konfliktgestählt dadurch, weil mein Vater hat Nein gesagt, meine Mutter ja. Und bin ich sozusagen, alles was ambivalent ist, ist sozusagen, kann ich verkraften. Mhm. Deswegen habe ich auch, ich habe ja auch einen Doc-Film gemacht über Khodorkovsky.
Ja.
Mich an diesen russischen Ölmilliardär, das ist sehr ambivalent, der war ja Kapitalist und Sozialist gleichzeitig. Oder ich habe einen Film gemacht über Julian Assange. Und das sind alle, also ambivalente Charaktere liegen mir sehr. Und beim Kinderladen ist es auch so, ist die Freiheit, brauchen Kinder Freiheit? Und wenn ja, wie sehr? Und brauchen Kinder Ordnung? Und wenn ja, wie sehr?
Ja.
Und da, also persönlich meine Meinung ist, ich glaube, Kinder brauchen, wie Schauspieler oder alle Menschen, brauchen eigentlich einen Raum, wo sie sich dann austauben können. Aber der Raum dieser Ordnung muss sein. Also ich würde es nicht mehr, ich würde nicht sowas machen wie meine Eltern, aber habe trotzdem diese quasi Lernen in der Gruppe und Zusammenleben hat mir sehr viel gebracht persönlich.
Ich habe gelesen, dass du sagst, also das hätte sehr viele Vorteile und für dich auch positive Aspekte gehabt, aber es hätte auch sowas wie psychologische Übergriffe oder psychische Übergriffe gegeben. Ja, also das hört man ja oft von Kinderläden. Wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, also klar, gab es Kollateralschäden. Gott sei Dank nicht so wie in anderen, dass es sozusagen sexuelle Übergriffe gab, gab es bei uns nicht. Mhm. Obwohl das sozusagen leider auch Redaktionen von Sendern von uns verlangen, dass wir dieses Thema mit reinnehmen. Wir werden es mit reinnehmen, aber ich finde es ein bisschen auch, ich fühle mich sehr unter Druck gesetzt, weil das würde einfach einen Twist wieder reingeben. Aber psychologische Übergriffe eindeutig, dass wir einfach immer beurteilt wurden und dass wir keinen wirklichen Schutz bekommen haben und dass wir indoktriniert wurden bis zum Get-No mit sozialistischer und anderer Theorie, ohne dass wir überhaupt was davon verstanden haben. Oder dass mein Vater, als ich 7 war, dass er mich anschreit, ja, und ich so, jetzt könnte ich eigentlich mal sauer auf ihn sein, aber nein, 10 Minuten später kommt wie so ein Waschlappen rein und sagt, oh, du, ich hatte das Problem, deswegen war ich so sauer auf dich. Und das kann doch, sowas kann doch kein Kind verstehen. Ja?
Ja.
Diese Art von der Überbelastung, von Psychologisierung von Kindern finde ich einfach nicht richtig.
Das heißt, dir war eigentlich als Kind schon klar, dass das nicht funktionieren kann?
Nein, war mir natürlich nicht klar. Wir waren natürlich auch eine Elite und das haben wir auch gespürt. Wir waren die Besseren, wir waren nicht die Prolls, wir waren nicht die Assos, wir waren nicht die Rechten, wir waren nicht die das.
Ja,
wir waren
die Scheibe eingeschmissen.
Ja, das war auch toll. Wir waren die Revolution. Wir haben schon gespürt, dass da was Tolles auch, da war so auch ein Werf dahinter.
Mhm.
Aber auch, was ich ja auch beknackt finde, von wegen, alle sollen gleich sein, aber wir waren gleicher.
Ja,
also
ist
wieder gleich eine neue Elite gebaut und es wurde wieder was. Auch wir durften auch alle nur 50 Pfennig Taschengeld haben, aber da merkt man auch, dass die zweite Sorte der Sozialisation wie Kinderladen gar nichts bringt, wenn dann die Eltern oder Omas Millionäre sind und dann doch dir 10 Mark geben.
Ja.
Dann ist die Gleichheit wieder futsch. Also da habe ich diese Bruchstellen habe ich schon als Kind gemerkt, dass das diese Gleichheit gar nicht geht.
Und du hast ja jetzt auch mit anderen Leuten gesprochen. Also es geht ja darum herauszufinden, was ist eigentlich aus diesen Leuten geworden? Gibt es irgendwas, was die gemeinsam haben oder lässt sich irgendwas ableiten für die Zukunft aus dieser Vergangenheit?
Absolut, das ist auch ein Bogen. Sogar bevor die Wende kam, haben wir schon mal als 19-Jährige, wollten wir das diskutieren. Wir sind nach Berlin gefahren, von der Sektion Frankfurt nach Berlin und haben in der Wannsee-Villa, wo die Deportation der Juden beschlossen wurde, einen Workshop gemacht, um zu gucken, was die Kinderladen verbindet. Und ich wollte auch fragen, ich suche nach Leuten aus der Zeit 1988, Wannsee-Villa, gibt es da Videoaufnahmen? Also wenn jetzt jemand hört, ich bin interessiert. Aber da haben wir auch geguckt, was verbindet uns und was trennt uns. Und es gab wirklich, war wie eine Psycho-Session ohne Analytiker. Also eine Freundin von mir, die hat auch gesagt, dass es da schon auch eher bei den Eltern in dem Sinne Übergriffe gab, psychologischer Art, dass die Eltern einfach die Tür zum Schlafzimmer beim Sex aufgelassen haben.
Mhm.
Und sie hat dann angefangen zu weinen, als sie das erzählt hat. Und da sehe ich auch, da muss man Kinder einfach schützen. Die können gerne nackt miteinander rumspielen, aber die Eltern sollen das nicht.
Ja.
Das ist für mich ein Tabu und das ist auch heute für mich noch ein Tabu.
Die letzte Frage, die mich jetzt da noch interessieren würde, also deine Eltern haben ja jetzt auch schon einigen Abstand zu deiner Kinderladenzeit. Was sagen die denn heute darüber, über diese Entscheidung, dich dahin zu geben?
Also meine Eltern sind wie immer ambivalent. Sie finden es toll, dass ich den Film mache und ich habe auch viel mit meiner Mutter und meinem Vater darüber geredet. Aber ich habe auch zum Beispiel gefragt, ja, wie konntet ihr damals so Typen wie Mao, wo so viele Menschen umgebracht wurden, wie konntet ihr das verherrlichen? Warum konntet ihr so ein Bild von Mao überhaupt an der Wand haben? Und da hat meine Mutter nur gestockt und gesagt, ja, wir wussten, es gab noch kein Internet, wir wussten nicht, dass der so viele Leute hat umbringen lassen. Wir wussten es einfach nicht. Wir haben nur die Gedichte gelesen, der war ein guter Dichter. Und sie hat zugegeben, dass sie einfach das nicht wusste und dass sie da naiv war.
Ja, man trifft ja viele Entscheidungen für seine Kinder und manchmal muss man dann zurückgucken und sagen, oh, das habe ich jetzt vielleicht gar nicht so gut gemacht. So. Aber es ist nicht so, dass sie sich schämen, deine Eltern, oder dass sie es gern zurücknehmen würden oder so.
Auf gar keinen Fall, im Gegenteil. Also ich glaube, das war, oder sie haben auch sehr pragmatisch, sie haben einfach was gehabt, wo sie mit anderen über Gleichdenkenden über Kinder und die Welt und Politik und die Revolution reden können. Ja. Mhm. Also ich glaube, und was man vermisst hat oder bereut, haben auch sehr viel Scheiß gebaut. Natürlich, sie waren die Einzigen, deswegen bin ich auch stolz, wie so ein Überlebender, die sich nicht getrennt haben in den 70ern. Also ich habe natürlich in die Hosen gemacht und ich war traurig und war verwirrt, weil meine Eltern sich da und gestritten haben. Ja. Aber sie sind zusammengeblieben und das war das einzige Pärchen von 30. Alle anderen haben mit 40 zweite Partner, zweite Kinder. Neue Karriere, Marsch durch die Institutionen, also weg von dem Radikalen. Und das war bei meinen Eltern nicht so. Jetzt bin ich froh, dass sie noch zusammen sind.
Oh. Jetzt wird mir direkt ein bisschen warm ums Herz. Klein. Vorfreude.
Groß. Ich bin Frieda. Ich bin Fotograf. Vorfreude an und für sich ist einer der Hauptgründe, ja, so loszulegen oder so krasser Antrieb, als zu wissen, das ist gut. Das tut mir gut.
Freude.
Bei Vorfreude denke ich an die Berge. Und das geht halt dann schon los mit, ich kaufe mir einen Wanderführer. Und dann geht es aber weiter. Also wenn ich dann anreise, am Horizont so die ersten Berge auftauchen und meistens fange ich an zu jubeln. Also ich hatte es zum Beispiel mal im Himalaya und es hat gehagelt, es war total wolkenverhangen und ich dachte so, wow, also da kam einem so richtig diese Feindlichkeit entgegen, ne? Und der Wind, dieser Kitzel, der spielt schon auch eine Rolle. Und eine Stunde später reißen die Wolken auf und ich stehe so gegenüber von diesen 7000 Meter hohen Riesenkloppern an Bergen. Dieses Gefühl von Glück und boah, bin ich klein, boah, bin ich auch irrelevant. Ja, wo es auch nur darum geht, dass ich gerade da bin und alles andere ist weg. Da habe ich halt gemerkt, okay, diese Art von Glück, die kriege ich nur da. Also wenn ich das will, dann muss ich dafür diese Strapazen auf mich nehmen und da hingehen.
Eine kleine Geschichte, die einer Freundin von mir passiert ist, erzähle ich mal kurz. Das war ganz vor kurzem. Ihre Tochter ist 4 Jahre alt und hat früh morgens gesagt, dass ihr am Zahn was wehtut. Man sah nichts und so ein bisschen draufdrücken auf die nämliche Stelle hat irgendwie auch nichts ergeben. Sie wurde in den Kindergarten gebracht. 45 Minuten später aber klingelt das Telefon und meine Freundin soll ihr Kind wieder abholen. Das Kind hätte Zahnschmerzen. Hat sie dann auch gemacht und natürlich ab zum Zahnarzt. Frau Doktor fand nichts und die Kleine hat dann so häppchenweise rausgelassen, dass sie eigentlich von Anfang an keine Schmerzen hatte, aber sie wollte so gerne nach Hause und das hat ja auch geklappt. Jetzt war natürlich meine Freundin gründlich, hat das alles überprüft, auch um auszuschließen, dass jetzt doch was vorliegt. Aber es kommt doch, glaube ich, häufiger vor, als man denkt, dass Kinder sich sowas, ich sag jetzt mal, ausdenken. Und unsere Frau Dr. Carlotta Welding ist Emotionsforscherin und vierfache Mutter. Und damit wie gemacht, um die Frage zu beantworten, muss man eigentlich jedes Kindergefühl ernst nehmen oder kann man auch mal erwachsen draufschauen und das eben nicht so hochhängen?
Plus eins. Die Antwort.
Frau Dr. Carlotta Welding, ich grüße dich. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Muss man eigentlich jedes Kindergefühl ernst nehmen?
Kurze Antwort, ja. Es gibt natürlich sogenannte instrumentelle Emotionen. Das sind die sogenannten Krokodilstränen, also eben Gefühle, die geäußert werden, um etwas anderes zu erreichen. Die muss man trotzdem ernst nehmen, aber die sind auch relativ selten. Meistens steckt hinter einem Gefühl eines Kindes tatsächlich ein wichtiges Signal.
Hm. Was wäre das jetzt zum Beispiel in der vorliegenden Geschichte? Ich meine, Sie waren jetzt nicht dabei, aber was könnte da der Grund gewesen sein?
Mhm. Naja, ich denke mal, das Kind hat das ja selber tatsächlich geäußert. Es wollte zu Hause bleiben. Also in irgendeiner Form steckt dann natürlich dahinter das Gefühl, dass wenn ich jetzt sagen würde, ich will bitte zu Hause bleiben, ich habe überhaupt keine Lust auf Kita, dass das nicht gehört wird und dass dann sozusagen zu härteren Mitteln gegriffen werden muss in dem Empfinden des Kindes. Und das würde ich ernst nehmen als Mutter. Und das heißt natürlich nicht, dass ich mein Kind zu Hause lassen kann jeden Tag, wenn es keine Lust hat. Aber ich muss es ernst nehmen und darüber sprechen. Und es ernst nehmen heißt nicht, dass ich mitweine. Und auch das Ernst nehmen schließt nicht aus, dass ich nicht erwachsen reagiere. Also das ist eigentlich kein Widerspruch, ernst nehmen und Mitgefühl zeigen.
Aber wenn ich Eltern von Kindern um mich herum beobachte, und ich kann das ehrlicherweise eigentlich nur für Berlin sagen, dann scheint das Gefühl, dass das Kind artikuliert, sowas wie der Goldstandard zu sein für die Eltern. Also woran liegt das? Trauen die sich vielleicht nicht, den Kindern zu sagen, dass sie an der einen oder anderen Gefühlsaufwallung so ihre Zweifel haben? Oder weil das ist ja auch ein Deal, den beide eingehen. Ne? Das Kind lernt ja, okay, ich kann eigentlich alles fordern und die Eltern nehmen mich ernst.
Das ist eben im Moment zu unserer, also in der aktuellen Zeit, in dieser hier verorteten Blase, sagen wir mal relativ zentral Berlin, ist das so der Erziehungsstandard, dass man der Stimme des Kindes relativ viel Gewicht gibt im Vergleich noch zu, sagen wir mal, vor 50 Jahren oder auch im Vergleich zu ländlicheren Gebieten in Deutschland. Das ist tatsächlich nicht unbedingt die Mehrheit der Eltern, die so mit ihren Kindern umgeht, wenn man sich jetzt das gesamte Deutschland anschaut. Aber hier ist es tatsächlich im Moment so relativ normal, dass man eben zum Beispiel beim Einkaufen gehen sein Kind fragt, hey, was willst du denn heute Abend zum Essen haben? Und Generationen von Eltern rollen die Augen und denken, mein Gott, das Kind muss essen, was auf den Tisch kommt. Ja? Und die andere Generation Eltern denkt, ja, wieso? Er isst, ich esse, warum sollen wir nicht zusammen überlegen, worauf wir Hunger haben? Ne? Mhm. Da hängen ganz viele Prägungen, Wertvorstellungen, Trauma mit dran, ein Rattenschwanz. Ich sehe nichts Falsches darin, wenn man die Meinung des Kindes mit einbezieht. Meinung auch stellvertretend, beziehungsweise genauso / Gefühle, Gedanken, Wünsche, Bedürfnisse des Kindes wichtig nimmt, ernst nimmt, erhört und trotzdem der Erwachsene bleibt. Das heißt, wenn das Kind weint, weil die Banane zerbricht, dann kann ich das ernst nehmen, die Verzweiflung darüber oder die Trauer. Das heißt aber nicht, dass ich selber mitweine, weil die Banane zerbricht, weil ich weiß als Erwachsener, dass das A für was anderes steht, ja, das Bedürfnis des Kindes in irgendeiner Form Kontrolle zu haben. Und ich weiß auch, dass das Gefühl in 5 Minuten schon wieder vorbei ist. Das heißt, ich kann trotzdem souverän bleiben, erwachsen bleiben, aber das heißt nicht, dass ich sagen muss, boah, stell dich nicht so an, hast du sie noch alle, ist doch nur eine Banane. So, weil wenn ich so mit meinem Kind umgehe, dann lernt es, okay, Mama oder Papa nimmt meine Gefühle nicht wichtig. Und dann sinken auf jeden Fall meine Chancen, dass beispielsweise meine Tochter mit 18 zu mir kommt, wenn sie ungewollt schwanger ist, beispielsweise.
Oh mein Gott!
Das heißt, die kleinen Sorgen ernst nehmen, damit die großen Sorgen eben auch den Platz haben. Ja, damit das Kind eben später auch das Gefühl hat, mit seinen Sachen zu einem zu kommen, wenn es größere Themen sind als die zerbrochene Banane. Ja.
Okay, ich nehme mal Folgendes mit. Jemanden ernst nehmen und das machen, was er möchte, sind ja unter Umständen auch zwei verschiedene Sachen. Also signalisieren.
Absolut.
So, ich sehe dich, ich höre dich und wir gehen jetzt trotzdem direkt nach Hause und machen nicht den Umweg über den Spielplatz. Und ja. Wenn ich heute nicht adäquat darauf reagiere, dass mein Kind eine Banane zerbrochen hat, werde ich viel früher als gewünscht Oma.
Zum Beispiel.
Alles klar.
Genau. Also absolut, das Ernstnehmen heißt nicht, dass das Kind sagt, was getan wird. Natürlich setze ich als Erwachsener dem Kind den Tagesablauf mehr oder weniger vor die Nase. Wenn ich sage, heute ist Kita-Tag, das Kind in viele Kita-Jahre lang weiß noch nicht mal, ob heute Donnerstag ist oder Sonntag. Ja? Das heißt, ich sage morgens, heute ist Kita, das Kind geht, heute ist keine Kita, weil Wochenende. Natürlich habe ich als Erwachsener da das Zepter in der Hand. Und natürlich muss ich vor allem auch, und das ist wahrscheinlich in dieser Blase, die eben beschrieben wurde, auch so ein bisschen die Gefahr, muss ich als Erwachsener bzw. als Elternteil schauen, dass ich meine eigenen Grenzen auch gewahrt bekomme. Das heißt, wenn ich eben keine Energie mehr für den Umweg über den Spielplatz habe, wirklich keine und das wirklich nicht will, dann muss ich Nein sagen, bei dem Nein bleiben und dem Kind zeigen, wie man eben zum Beispiel seine Unlust durchsetzt und seinen Mangel an Energie durchsetzt und seinem eigenen Gefühl eben nachkommt, wenn man zum Beispiel schnell nach Hause will und Ruhe haben will.
Toll. An der Stelle möchte ich mich herzlich bedanken bei dir, Frau Dr. Carlotta, und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder sprechen.
Bis ja, zum sehr gerne. Mal. Hat mich gefreut. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, Kyrill, mein lieber Lieblingsgast der heutigen Plus-1-Ausgabe. Wir sind tatsächlich schon wieder am Ende von dieser Stunde angekommen. Das ging jetzt alles sehr schnell. Ich kann mir vorstellen, wenn du gern länger bleiben würdest, das geht aber nicht.
Ich komme gern wieder. Was muss ich dafür tun?
Ja, also es gibt ja wirklich so viele Themen, die man mit dir auch noch hätte besprechen können. Deswegen würde ich mir das einfach vorbehalten, dich nochmal einzuladen irgendwann. Einstweilen fand ich das heute wirklich sehr, sehr schön. Und ich muss sagen, ich bin sehr gespannt darauf, wann und unter welchen Umständen wir uns das nächste Mal zufällig begegnen. Weil das kann man wirklich sagen über unsere Beziehung. Die wäre nicht da, wenn nicht der Zufall immer wieder gewollt hätte, dass wir so ping aufeinandertreffen, ganz kurz und dann driften wir wieder auseinander und dann irgendwann geht es irgendwo wieder mal zusammen. Also das finde ich tatsächlich sehr interessant und bin ich gespannt drauf, wann das nächste Mal so ist.
Und ich erst.
Und auf welchem Kontinent. Genau. Vielen Dank, schön, dass du da warst. Dieser Podcast endet hier, aber Sie wissen ja, wenn Gott einen Podcast schließt, dann öffnet er einen anderen. Unser Podcast mit der Geschichte der Woche ist in dieser Woche packend. Dort hören wir die Geschichte von Natascha, die ziemlich viele Chancen nicht ergriffen hat, bis sie dann irgendwann doch zugegriffen hat.
Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das ist ja so meine letzte Chance ist halt. Und ja, dass ich das halt so gut mache, wie ich es halt kann. So.
Ich sage Tschüss, muss Schluss machen, wird zu teuer.